Ihr habt es gesehen bei der ersten Folie, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, seid ihr Entdeckertypen? Leute, die neugierig sind auf etwas Neues, probiert ihr gerne Dinge aus? Bitte? Ich warte, ja, also ich weiß, meine Frau sagt, die probiert gerne mal was Neues aus. Also nicht nur in der Küche, experimentelle Küche, sondern auch an anderen Stellen. Immer das Gleiche kann langweilig sein. Aber unbekannte Wege, sagen, ich weiß nicht, ob ich auf der Wiese lande oder da ankomme, wo ich hin will, kann spannend sein. Aber das passt insgesamt super zu unserer Entdeckungsreise. Thema Gaben in der Gemeinde zu entdecken, Gaben und Geschenke zu sehen. Gott, auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Aber Gott hat versprochen, uns zu beschenken und er macht das. Und es geht darum, dieses Potenzial zu entdecken, was in jedem von uns drinsteckt. Das ist nicht pauschal, das ist nicht platt, das ist Realität. Und Gott hat etwas für dich ganz persönlich bereitgestellt. Du darfst es entdecken, hundertprozentig passend, weder überfordernd noch unterfordernd, sondern exakt stimmig. Und wir haben schon auf unserer Entdeckungsreise ein paar Wegstationen gehabt. Eine erste, was der Heilige Geist bewirkt. Sprich, Geist, dieser Zusammenhang, Geist, Gemeinde, Gaben, all das gehört zusammen. Das sind keine unterschiedlichen Themen, sondern das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und wir haben ebenso auch gemerkt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Früchten des Geistes und Gaben des Geistes. Das eine wächst, das andere, gut, das dürfen wir entdecken, das dürfen wir entwickeln. Und eben halt auch, wir sind oder haben versucht, auch in der Kleingruppe unseren Neigungen auf die Spur zu kommen. Sprich, wofür schlägt mein Herz? Was möchte ich gerne? Was liegt mir auf dem Herzen? Ein zweiter Meilenstein war Gaben entdecken, entwickeln, einsetzen. Ich bin überzeugt davon, Gemeinde ist ein Trainingslager. Das heißt, wir dürfen und müssen und können etwas ausprobieren. Zu entdecken, Gaben, die suchen wir uns nicht selber aus, Gaben kommen von Gott. Gaben sind wirklich Geschenke, aber Gaben und Aufgaben hängen auch zusammen. Also das ist nicht einfach nur zu sagen, das ist Hauptsache meins und das ist nur für mich, sondern Gaben wollen eingesetzt werden, Gaben wollen in die Praxis, Gaben wollen ins Leben, könnte ich auch sagen. Und gleichzeitig so ein Prüfstein, Vielfalt und Einheit, sprich Vielfalt sorgt oft dazu oder dafür, dass das reibt, dass es ein Oben, ein Unten, manchmal ein Gegeneinander gibt. Zumindest in der Gemeinde, von der ich euch jetzt die letzten beiden Sonntage etwas erzählt habe, sprich in der Gemeinde von Korinth, bei uns könnte das ja nie der Fall sein. Ne? Also, und trotzdem zu sagen, ja, wie kriegen wir das hin? Vielfältig sein, Einheit leben, das ist eine große Spannung, in der wir stehen. Und wir haben an der Stelle auch miteinander in der Kleingruppe uns Gaben angeguckt, sprich Gabenfragebögen für uns persönlich ausgefüllt, Fremdbeurteilungen eingeholt, zu sagen, wie sehen mich Menschen, die mich gut kennen? Und was fange ich jetzt damit an? Mit dem, wie ich mich selber wahrnehme? Und was mache ich mit der Fremdwahrnehmung? Passt das? Hilft mir das? All das soll ja dazu führen, dass ich meinen Platz in der Gemeinde finde. Und das hat mit dem Dritten zu tun. Einer für alle und alle für den einen. Also mehr als Musketiermotto, sondern zu begreifen, jeder hat seinen Platz. Jeder Einzelne, wie er da ist. Original, von Gott eingefügt. Alle sind einzigartig und wir brauchen einander als Ergänzung, als füreinander. Wir können Leben miteinander teilen. Und heute nehme ich eigentlich einen Teil vorweg. Ein Teil, der eigentlich erst nach dem Dienstag dran ist. Weil am Dienstag muss noch etwas vorher passieren sozusagen. Wir werden uns am Dienstag noch den ganz persönlichen Persönlichkeitsstil angucken. Das heißt, wie gehe ich am liebsten an eine Aufgabe heran? Und auch da gibt es eben halt Unterschiede. Und erst wenn ich das alles zusammennehme, meine Neigung, meine Gaben und meinen Stil, dann kann ich auch gucken, wo passe ich rein? Was ist mein Platz? Und das ist der Wunsch, dass jeder Freudestrahlen, ganz gerne, begeistert seinen Platz entdeckt, ausfüllt und dass wir das miteinander einüben können, das Ganze, um in Ergänzung miteinander am Reich Gottes zu bauen. Aber das klang auch schon in den Liedern an, wir brauchen etwas ganz Wesentliches, das, was uns beieinander hält. Und mich hat das dazu bewogen zu sagen, Leute, das ist nicht nur eine Sache für die, die sich jetzt auf so einen Gabentest einlassen, sondern das ist Sache für jeden Christen, Sachen für die ganze Gemeinde. Und deswegen habe ich gesagt, das schiebe ich einmal dazwischen. Und wir werden uns 1. Korinther 13 angucken. Wir werden einiges dabei entdecken. Alles oder nichts. Ein toller Scheck, ne? Eine 1 im Beitragsfenster. Und hinter dieser 1, wenn ich jetzt könnte, und es wäre ein echter Scheck, und dann kann ich mir jetzt aussuchen, wie viele Nullen setze ich dahinter. Eine Null, naja, 10 Euro, darf es 100, 1000 oder noch ein bisschen mehr sein. Also je mehr Nullen das dahinter werden, das könnte richtig ein toller Betrag dabei herauskommen. Wo ist er? Zum Beispiel 6 Nullen vor dem Komma, 2 dahinter, mit dem Betrag wir unser Gemeindehaushalt. Aber super wären wir aufgestellt, ha? Wenn wir das jetzt mal so eben hätten. Georg? Okay, Zustimmung. Klasse. So, und jetzt machen wir was anderes. Wir nehmen die 1 weg. Und dann? Egal wie viele Nullen da stehen. Wertlos. Kommt nichts dabei heraus. Gar nichts. Und was hat so ein Scheck mit unseren Gaben zu tun? Paulus hat ja im 1. Korinther 12 hat er ausführlich über die Gaben geschrieben, muss ich ja sagen. Auf dem Hintergrund der Gemeinde, die waren so ganz stolz auf so ein paar besondere Gaben. Und er hat das versucht, ja, in die richtige Wertigkeit zu bringen. Und er schreibt darüber, dass jeder Christ mindestens eine Gabe hat. Also Entdeckungsreise ist angebracht. Neugierig sein, ja, gewünscht. Und erst zusammen wird daraus ein gutes Ganzes, Gemeinde als Leib Jesu Christi. Und dann, ich erinnere an letzten Sonntag, so an der Bindestelle zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 13, da schreibt er, jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das hinausführt. Und dann geht es ins Kapitel 13 rein. Und dieses Kapitel 13 ist, so hat Johannes uns ja schon mit auf, ja, eingeleitet, Thema Liebe. Ein ganzes Kapitel nur zum Thema Liebe. Paulus macht deutlich, dass die Liebe noch viel, 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 viel wichtiger sind als das, worauf die Leute so stolz waren. Viel, viel wichtiger ist als das, worauf wir oft stolz sind. Und das ist wie bei diesem Scheck. Die Nullen sind unsere Gaben. Und sie sind nur dann bedeutungsvoll, wenn die Eins davor steht. Wenn ich bei der Liebe eine Null habe, dann geht das Ganze schief. Dann kommt da nichts bei heraus. Also gucken wir einmal rein. Ich habe das in ein paar Abschnitte unterteilt. 1. Korinther 13, wir fangen an. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist sozusagen wie eine Weiche. Und da steht davor, eine Richtung oder die andere Richtung zu gehen. Ich muss mich sozusagen entscheiden. Entweder geht es in die Richtung, ich will Gott lieben, ich möchte den anderen dienen, oder ich verzichte drauf auf diese Liebe. Ich brauche sie nicht. Aber dann wird das nur ein Getöse. Da kommt nichts bei heraus. Wir können davon ausgehen, dass Paulus sich hier an Menschen wendet, die ihre Gaben einsetzen. Also die sind schon ein Stück weiter vielleicht als wir. Und das ist ja auch in unseren Gemeinden nicht unbedingt selbstverständlich, dass jeder Bescheid weiß, Gott hat mir diese Gaben gegeben. Aber selbst hier betont er, wir können unsere Gaben, unsere Neigungen, unseren Persönlichkeitsstil noch so gründlich erforscht haben und einsetzen sogar. Wenn wir es nicht aus Liebe tun, dann sind wir ein dröhnender Gong. Unsere Neigungen, Gaben und Persönlichkeitsstil sind wertlos. Wir können alles Mögliche für unsere Gemeinde tun, aber wenn wir es ohne Liebe tun, hat es keine geistliche Bedeutung. Ups, doppelgedrückt hier. Und die Frage ist, was motiviert dich, dich ganz persönlich, egal was irgendwelche anderen denken, für deine Jesus-Nachfolge? Was motiviert dich für dein Christsein? Was motiviert dich für deine Mitarbeit? Was motiviert dich für deinen Einsatz? Eine Frage, die kannst nur du beantworten. Das ist das, was ich dir ans Herz legen möchte. Ist das eine Herzenssache für dich? Also, alles oder nichts? Es geht wirklich darum. Alles oder gar nichts? Ein Gedanke aus diesem Text. Ein zweiter, alles mit Liebe. 1. Korinther 13 wird oft als das Hohelied der Liebe beschrieben. Und wir kennen diesen Text oft im Zusammenhang von Hochzeiten. Geht so richtig, ne, ans Herz, wenn sich da zwei Menschen das Ja-Wort geben. Und wir bekommen eine Gänsehaut, wenn das Brautpaar vor dem Altar steht und dann wird vielleicht über diesen Text gepredigt oder er wird nur gelesen. Das rührt doch an, das geht zu Herzen. Nur einen Haken hat die Sache. Dieser ganze Text hat nichts mit Hochzeit zu tun. Das wäre nur so ein minimaler Ausschnitt davon. Dieser ganze Text steht im Zusammenhang von Gottes Gaben und Gottes Liebe und im Zusammenhang mit Dienst und Aufbau der Gemeinde. Also Ehe, ja, auch. Aber Paulus setzt das in einen anderen Zusammenhang. Und das ist halt das Spannende dran. Dass er sagt, er denkt größer, er denkt weiter, sagt, das ist das, was wir in unserem Miteinander brauchen. Das ist der Kitt, der uns zusammenhält oder eben halt auch nicht, wenn das nur eine lose Verbindung ist. Das griechische Wort, das kennen die meisten, das haben die schon mal irgendwo gehört, Agape an der Stelle. Das Wort für eine Art von Liebe, eine hingebungsvolle Liebe, eine selbstlose Liebe, also die für den anderen da ist, klang eben in den Liedern auch schon an, die das Beste für den anderen will. Und ich frage, was habe ich davon? Was kriege ich davon oder dafür? Und dann geht es also wieder um unsere Motivation. Wozu setzen wir unsere Gaben ein? Dienen aus Liebe oder dienen ohne Liebe? Da sind wir wieder an dieser Weichenstellung dran. Dienen ohne Liebe ist falsch motivierte Mitarbeit. Und Johannes, du hast das eben schon in einer tollen Übertragung gehabt. Ich nehme nochmal den Originaltext sozusagen. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig, die Liebe eifert, ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Zu schön, um wahr zu sein, oder? Und jetzt kommst du. Wo ist er? Da. Jetzt setz mal deinen Namen da ein. Der gleiche Text, nur anstelle von die Liebe. Christian ist geduldig, Christian ist gütig, Christian ereifert sich nicht, Christian prahlt nicht und spielt sich nicht auf, Christian ist nicht unverschämt, Christian sucht nicht den eigenen Vorteil, Christian ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Christian freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Christian freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Christian erträgt alles. Christian glaubt alles. Christian hofft alles. Christian hält allem stand. Leute, ich werde immer kleiner, wenn ich das so lese. Weil ich merke, dem genüge ich nicht. Und wie geht's dir damit? Ich habe ja nur jetzt mich genommen. Das war jetzt einfach, als wenn ich sage, Andreas oder Johannes oder Martina, das wäre unfair. Ich kann es ja nur für mich lesen. Wie liest du das für dich? Wie verstehst du das für dich? Ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, wie bei gleicher Arbeit aufgrund unterschiedlicher Motivation etwas völlig anderes dabei zu erwarten ist. Einige Länder Europas verhängen bei kleineren Vergehen keine Gefängnisstrafe, aber sie verordnen gemeinnützige Arbeit. Die Betreffenden müssen dann zum Beispiel in sozialen Einrichtungen arbeiten. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine solche Person, die dazu verdonnert worden ist, im Krankenhaus beim Verteilen des Mittagessens mitzuhelfen. Habt ihr es? Mürrisch geht die Person von Bett zu Bett, knallt dem Patienten ein Tablett auf den Nachttisch und wenn die Runde endlich geschafft ist, zieht sich diese Person mit einer Tasse Kaffee ins Stationszimmer zurück. Immer wieder der Blick auf die Uhr. Wann ist endlich Dienstende? Ganz anders, ein Praktikant, der durch Nächstenliebe motiviert ist und einen Beruf im pflegerischen Bereich erlernen will. Er schaut die Patienten an, wenn er ihnen das Essen bringt. Ein freundliches Wort, ein freundlicher Blick. Er hilft ihnen dabei, sich aufzurichten. Er findet diese aufmunternden Worte, die gleiche Arbeit, aber die Motivation andere. Bei wem würdet ihr euch lieber ins Zimmer legen? Klar. Ich würde diesen Praktikanten vorziehen und nicht so jemand, der sagt, naja, muss ja sein, irgendwie. Also nach außen hin merkt man oft vielleicht keinen Unterschied im Blick auf unsere Arbeit, auf unseren Dienst, unsere Mitarbeit. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, und wir sind nämlich oft ganz tolle Schauspieler, das merkt keiner. Gott guckt aber tiefer. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht unser Herz an. Und dann merkt man, ob das sich um ein echtes oder ein falsches Dienen handelt. Ich habe euch dazu eine Folie vorbereitet, wieder mit dieser Weiche. Ein falsches Dienen mit der Motivation, naja, ich muss ja dienen, ich muss das ja machen. Gemeinde hat ja ganz tolle Dienste, das ist allein vom Begriff her schon, man muss dienen. Oder der Blick auf die Meinung der anderen, was denken die von mir? Also ich werde fremd sozusagen, fremd bestimmt, außen gesteuert und mache das nur, weil ich ja mich unter Beobachtung fühle. Oder die Notwendigkeit, also das Nötigste, man darf es auch ein bisschen weniger sein. Also das ist wirklich Dienst nach Vorschrift, aber nur so weit, wie ich unbedingt muss. Das Pferd springt nicht höher, als es muss, also mache ich das auch nicht. Freiwillig schon mal gar nicht. Und die Motivation, ich zuerst. Was habe ich denn davon? Was springt für mich dabei raus? Da muss doch was. Und wenn nicht, naja, dann sucht euch einen anderen. Unterm Strich, Stolz. Denn wenn das gut läuft, ich war das. Ich, um mich dreht sich das Ganze. Und das echte Dienen, das Hören, ich möchte dienen. Nicht ich muss, sondern ich will. Und wo, das verknüpfe ich damit, wo ist mein Platz und was denkt Gott denn über mich? Das ist nicht die Meinung in der Richtung, sondern die Meinung sozusagen ganz von oben her angeguckt zu sagen, wie denkt Gott über mich? Und das ist kein Leistungsdenken, nicht du musst und Gott führt keine Strichliste und sagt so, du warst schon, so oft warst du im Gottesdienst, so oft hast du jemandem über die Straße geholfen, so oft hast du Essen ausgeteilt und gib einen Bonuspunkt, Pustekuchen. Und die Motivation dahinter, ich gebe mein Bestes. Mein Bestes sieht anders aus als dein Bestes. Und Gott vergleicht das nicht, aber ich gebe das, was mir möglich ist, innerhalb meiner Grenzen. und Gott zuerst, also nicht ich zuerst, sondern Gott. Was möchtest du, dass ich tue? Das ist eine Frage, ihr merkt des Blickwinkels. Und am Ende steht eben halt nicht der Stolz, sondern die Dankbarkeit zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das durchaus, wenn man die Antwort, Gott hat mich gebraucht. Im Blick auf einen, da hat sich jemand sowas von gefreut, weil ich etwas gemacht habe, was ich vielleicht gar nicht im Blick gehabt habe. Aber es ist angekommen. Strahlende Augen. Ein Dankeschön. Und wo ich dann sage, das kommt nicht von mir, Gott. Danke, dass du mich in meiner Begrenzung gebrauchen kannst. Auch wenn ich vielleicht, und ich bin ehrlich, gar keine Lust gehabt habe am Anfang. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich erlebe das und sage beim nächsten Mal, lass mal die keine Lust gleich außen vor oder die inneren Schweinehunde, schub sie gleich vom Sofa runter, steh auf, mach. Also ihr merkt, da ist so eine Spannung drin. Also in diesem Ganzen wirklich Gott angucken und nicht den anderen. Und dann sind wir bei dem Gottes Maßstab ist Liebe. Mich hat das daran erinnert, ich habe allen Ernstes diesen Zollstock, hat mir ein lieber Mensch angedeihen lassen. Wir messen oft, als Kinder ist das immer so, wer ist groß, wer ist größer, man macht Striche an die Tür. Gottes Maßstab ist Liebe, nicht Leistung, nicht sonst was. An wie vielen Stellen arbeitest du mit? Gott misst das Ganze anders. Es ist leicht, auf dem Papier zwischen echt und falsch zu unterscheiden, also diese unterschiedlichen Dinge. Auf dem Papier ist das einfach, aber in der Praxis sagen, wo arbeite ich aus Liebe mit oder aus anderen Gründen? Und ich glaube, in unserer Haltung entdecken wir durchaus beides, wenn wir ehrlich sind. Jesus ermutigt uns zu echtem Dienst. Zum Beispiel in Matthäus 5 heißt es, so soll oder lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, um es mal einfach auszudrücken, echter Dienst ist sichtbar, darf sichtbar sein, soll sichtbar sein. Aber ich sage es nochmal mit der anderen Folie, aber nicht ich. Darum geht es nicht. Also wir sollen unsere Gaben gar nicht im Verborgenen einsetzen, sondern, ich sage es mal, selbstbewusst, öffentlich, ja. Die Frage ist immer, mit welchem Ziel? Dass Menschen uns bewundern? Nein, echter Dienst verweist immer auf Gott, damit Menschen sich Gott zuwenden und ihn preisen. Liebe ist unser Erkennungsmerkmal, an dem Menschen sehen, der oder die gehört bestimmt zu Jesus. Also Gott ist Christ, da steckt mehr dahinter. Das ist nicht nur oberflächlich. Die Menschen sollen uns nicht an unseren Gaben oder Äußerlichkeiten erkennen, sondern an der Liebe zueinander. Auch wieder O-Ton Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also ganz einfacher Maßstab. Und jetzt könnt ihr euch ja mal den Puls fühlen und so mal alle Gesichter vor euch vorüberziehen lassen und dann sozusagen euren Liebespuls, nenne ich das mal, fühlen. Aber kommt das aufs Gefühl drauf an? Oder ist an der Stelle nicht Liebe etwas, wozu ich mich entscheiden muss? Vielleicht gegen mein Gefühl? Also, eine Herausforderung. Die Frage ist, wie hoch ist dein, ich nenne es mal Liebesquotient? Wie hoch schlägt es bei dir aus? Was im Liebe geschieht, das bleibt. Mit anderen Worten, was in Jesus getan ist, das bleibt. Im Namen Jesu zu dienen. Das ist für mich die beste Motivation. Die Aufgaben, die wir erfüllen, sind in Gottes Augen nicht so wichtig, sondern die Haltung in deinem Herzen. Warum machst du das? Oder warum sagst du, ich mache es nicht? Die biblische Beziehung zwischen deinen geistlichen Gaben und deiner Liebe ist grundlegend für dein Dienstverständnis. Und diese müssen nicht nur deine Neigung, deine geistlichen Gaben und deinen Persönlichkeitsstil widerspiegeln, sondern sie müssen auch diese Liebe ausdrücken. das wird man über kurz oder lang spüren. Und das, was uns oft so wichtig erscheint, ist es oft in Gottes Augen gar nicht. Das war in Korinth nämlich das Ding. Und deswegen schiebt Paulus das hier in einem ganzen Kapitel ein. Und er macht es deutlich, weil wir lesen wieder ein Stückchen weiter. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Also das, was hoch im Kurs ist, das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Da waren die Korinther stolz drauf. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Das waren sowieso in Griechenland Erkenntnis. Das war das, was man wollte. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Na, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. In diesem Bild liegt es ja nahe zu fragen, sind wir geistlich erwachsen oder sind wir noch Kinder? Wir sollen auf der einen Seite sein wie die Kinder, ja, aber haben wir die Bedeutung der Liebe erkannt? Haben wir begriffen, dass Gott uns bedingungslos liebt? Ich liebe dieses Bild immer wieder von Werner Tiki Küstenmacher. Und es drückt in diesem dieses aus, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen, schreibt Paulus. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Also da kommt etwas sozusagen von oben. Aber jeder kann nur so viel Liebe geben, wie er eben halt auch empfängt. Ist uns bewusst, dass Gottes Liebe nicht von Einsatz, von Leistung abhängt? Und ich sage das ganz bewusst, damals die sogenannten religiösen Führer, die stellten sich ja mit ihrer Frömmigkeit in die Öffentlichkeit rein. Die wollten Applaus, die wollten Beifall haben, die wollten gesehen werden. Und sie signalisierten damit, ich bin heiliger als du, ich bin besser als du, Gott hat mich lieber als dich, weil ich, ne, sieh mal, ich bete in der Öffentlichkeit, ich gebe das und das an Almosen. Also all das, damit man gesehen wurde. Die Menschen konnten Gott nicht in ihnen und ihrem Verhalten entdecken. Sie konnten nur eine Person sehen, den Pharisäer, aber nicht Gott dahinter. Sie standen mit ihrer Persönlichkeit Gott im Weg. Ich frage jetzt einfach mal, stehe ich, stehst du Gott im Weg, im Blick auf den anderen? Dein dienendes Herz wird sich aus deiner persönlichen Beziehung zu Jesus entwickeln. Eine Geschichte dazu. Es war einmal ein junger Mann, der ein begnadeter Künstler zu sein schien. Von all seinen Werken war er auf sein jüngstes Meisterstück am meisten stolz. Er hatte gerade ein Gemälde vom letzten Abendmahl fertiggestellt. Mit kindlicher Begeisterung brannte er darauf, dieses Bild seinem Freund zu zeigen und dessen Meinung zu hören. Sein Freund? Das war der Schriftsteller Leo Tolstoi. Und endlich kam der Tag, an dem der junge Künstler dem berühmten Schriftsteller sein Werk präsentieren konnte. Er enthüllte seine Darstellung des letzten Abendmahls. Mit angehaltenem Atem suchte er nach einer Reaktion. Was denkst du? Tolstoi betrachtete das Bild schweigend. Er musterte jedes Detail, während der Künstler ungeduldig daneben stand. Das Schweigen wurde schließlich unterbrochen, als Tolstoi langsam auf die zentrale Figur deutete. Du liebst ihn nicht richtig, sagte er ruhig. Der junge Mann war verwirrt. Warum? Entgegnete er. Das ist der Herr Jesus Christus. Ich weiß, sagte Tolstoi, aber wenn du ihn mehr lieben würdest, hättest du ihn besser gemalt. Wenn du ihn mehr lieben würdest, hättest du ihn besser gemalt. Die meisten von uns sind, ich sag's mal, ich setze das mal voraus, keine so begnadeten Künstler, aber wir sind begnadete Diener. Wir wollen in unserer Fähigkeit wachsen, Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen, andere zu fördern. Doch irgendjemand schaut auf die zentrale Figur in unserem Leben, Jesus Christus, und sagt vielleicht, wenn du ihn mehr lieben würdest, würdest du ihm besser dienen. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du ihn mehr lieben würdest, würdest du ihm besser dienen. Was sagen deine Taten über deine Liebe zu Gott? Gibst du ihm die Zeit, die du gerade übrig hast? Gibst du ihm das Geld, das am Ende des Monats übrig geblieben ist? Tust du gerade so, was du tun musst, um geistlich genug zu wirken für andere? Und ist genug wirklich genug? Bist du lau geworden und neigst zu einer geistlichen Mittelmäßigkeit? Das sind unbequeme Fragen, aber ihr dürft davon ausgehen, durch diese Fragen muss ich auch durch. Dass es nicht so hier oben steht, derjenige, ich habe das. Bei mir läuft das, bei mir klappt das, selbstverständlich. Dann wäre ich genau das, was ich sagte von den Zeitgenossen Jesu, Pharisäer. Ich bin besser als ihr. Nein, in keiner Weise. Gott hat uns sein Bestes gegeben. Im Leben, Tod und Auferstehen seines Sohnes Jesus Christus. Gott möchte deshalb auch unser Bestes, dein Herz. Und er möchte deine Talente, deine Liebe. Dienen ohne Liebe hat keinen Ewigkeitswert. Es ist, ich gehe zurück zum Anfang, wie die ganz vielen Nullen ohne diese eine Eins da vorne vor. Ich schließe mit einer Bitte von David. Psalm 139 am Ende. David betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. In Liebe einander dienen. Amen.